Herzlich willkommen zum Audiopodcast von Sihl Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sihlchurch.de.
Also, ich habe mir gedacht, ihr Lieben, dass mir die letzten Wochen so aufgegangen ist. Ich kenne ganz viele von euch nicht, manche schon und habe auch heute noch ein paar Leute kennengelernt. Aber das heißt wahrscheinlich, dass es euch genauso geht und ihr überhaupt nicht wisst, wer jetzt hier vor euch sitzt. Und deshalb wird der Anfang der Predigt sein, dass der gute Fabi mir ein paar Fragen stellen darf. Ich werde sie beantworten und habe einfach die Hoffnung, dass ihr mich ein bisschen besser kennenlernen könnt und ein paar Sachen aus meinem Leben erfahren dürft, was ich bisher so gemacht habe, was mir auf dem Herzen liegt. Vielleicht ein paar lustige Fun Facts, die sonst nicht so viele Leute wissen. Und dafür übergebe ich an Fabi. Es kommt drauf an, was Fabi... Ich habe ihm gesagt, zwei Fragen darf er sich noch überlegen. Ich weiß nicht, was er sich überlegt hat. Das werden wir jetzt gleich rausfinden.
So viele Möglichkeiten, die ich dadurch bekommen habe. Ja. Das hat mich gleich überfordert. Hey... ich habe mir aufgeschrieben, ich soll ein bisschen anfangen mit ein paar netten Worten.
Das habe ich ihm gesagt, dass er das sagen muss.
Von daher wollen wir das machen. Dana, wir haben dich jetzt die letzten Wochen schon im Bereichsleiter-Meeting undercover miterleben dürfen. Und es war, du hast so viel Power reingebracht in die Situation. Du hast uns alle als Bereichsleiter so viel von Punkt 1 so stark supportet. Und wir sind sofort Themen angegangen. Das ist so, so stark. Es ist ein absolutes Privileg für uns, dass du jetzt hier bist. Es ist so cool. Hey.
Danke, Fabi.
Und ich denke, eine richtig gute Frage, mit der wir starten können und die an eine Pastorin, die das studiert hat, auch eine richtig gute Idee ist, wäre, was liebst du an Jesus besonders?
Das ist eine sehr
gute
Frage.
Gibt es eine besonders coole Erfahrung, die du mit Gott gemacht hast?
Ja, das ist gleich eine richtig gute Frage. Ich habe, ich hole ein bisschen aus. Also ich habe Jesus tatsächlich einfach, glaube ich, schon so mit in die Wiege gelegt gekriegt. Wahrscheinlich geht das einigen von euch ähnlich, dass ihr in einem christlichen Elternhaus aufwachsen durftet. Aber meine beiden Eltern sind tatsächlich erste Generation Christen. Das heißt, mein Papa ist katholisch aufgewachsen, hat irgendwann mal zu mir gesagt, wenn er nicht Mitte 20 Jesus kennengelernt hätte, wäre an der Raucherlunge gestorben, weil er damit Rauchen aufgehört hat. Und meine Mom kommt aus einer gar nicht christlichen, also aus einem gar nicht christlichen Hintergrund. Und das heißt, ich hatte eigentlich nie, das ist mir erst später im Leben aufgefallen, so eine, ich war schon immer in der Brüdergemeinde und da werde ich auch für immer bleiben, sondern meine Eltern sind durch alle möglichen Gemeinden mit uns. Aber so Landeskirche auf dem Dorf, Baptistengemeinde, ich war eigentlich schon überall. Und was ich krass finde an Leuten oder auch in meiner Story gemerkt habe, wenn Jesus schon immer Teil von meinem Leben ist, dann gibt es nicht so wirklich einen klaren Moment, wo ich sagen kann, hey, da habe ich einen 180-Grad-Turnaround erlebt. Und ich habe mir das manchmal gewünscht, erleben zu können, wie das ist, Jesus gar nicht zu kennen und ihn dann auf einmal kennenzulernen. Aber das hatte ich nicht. Und ich glaube, ich habe Jesus eher dadurch kennengelernt, dass er immer treu Teil von meinem Leben war. Und ich glaube, das ist auch das, was Gott für mich so besonders macht. Dass ich wusste, durch alle Höhen und Tiefen, ich habe das vor zwei Wochen in der Predigt ein bisschen erzählt, ich bin zwar in der christlichen Familie aufgewachsen, aber meine Eltern hatten eine mega herausfordernde Ehe und haben sich scheiden lassen, als ich 17 war. Und das, was für mich immer klar war mit Gott, war, er wird immer treu an meiner Seite sein, auch wenn sich andere Dinge ändern. Und das hat mich auch durch die letzten Jahre noch begleitet, durch meine 30er und eigentlich durch alle Höhen und Tiefen. Und ein Satz, ihr werdet euch dran gewöhnen müssen, ist meine Lieblingsautorin, Ann Voskamp. Ja, René sagt das immer, wenn es noch ein Zitat braucht, dann werde ich mal gefragt, ob ich noch eins hätte. Die hat mal in einem Buch geschrieben, dass Gott immer gut ist und ich immer geliebt bin. Und das fand ich so cool, weil das ganz simpel ist, aber für mich so eine krasse Wahrheit in meinem Leben. Und durch alle Sachen, die ich durchgegangen bin, ist, glaube ich, das, was ich an Jesus liebe, dass er immer gut ist und dass ich immer geliebt bin. Und darauf stehe ich, egal, ob es gerade gut läuft oder nicht so gut. Genau.
Richtig cool. Erzähl gern mal die besonders coolste Erfahrung, die du mit Jesus gemacht hast.
Boah. Ich glaube, ich habe nur zweimal in meinem Leben erlebt, dass Gott so wirklich ganz klar zu mir gesprochen hat. Vielleicht kennt ihr das, dass wenn man so mit Gott redet, dass es eher wie so ein Gedanke und so eine leitende Stimme im Kopf ist. Aber ich habe, glaube ich, zweimal erlebt, dass Gott wirklich sehr straight zu mir gesagt hat, was der nächste Schritt ist. Und eins davon war, als ich in Vietnam war. Wer war da, als ich darüber gepredigt habe, als es um Vergebung ging? Ihr dürft mal kurz strecken, dann überlege ich, wie doll ich noch. Ja, also ich war vor 5 Jahren... Das ist schon lange her. Vor 6 Jahren bin ich zurückgekommen, war ich in Vietnam und ich war damals in der Beziehung, wollte eigentlich Missionarin werden. Ich hatte überhaupt keinen Bock, nach Deutschland zurückzukommen. Also Gott hätte mich auch nicht wieder hierher gekriegt, außer wenn er sehr straight mir zwischen die Stirn gesagt hätte, was ich jetzt machen soll. Und der Mann, mit dem ich damals zusammen war, hat dann diese Beziehung beendet und für mich ist alles zusammengefallen, weil ich dachte so krass, diese Beziehung war für mich was, wo ich dachte, das wird mega wichtig in meinem Leben. Ich wollte Missionarin in Vietnam werden und dann saß ich in Vietnam und hatte beides nicht. Und ich bin in dieser Nacht nach Hause gefahren zu einer anderen, also es war total cool, weil ich hatte so ein paar Connections, da liebe ich dann auch wieder, dass Kirche so global ist. 2 alte Missionarinnen und die eine hat mich direkt bei sich aufgenommen. Ich habe natürlich abgrundtief beschissen geschlafen in der Nacht, könnt ihr euch vorstellen. Und ich bin mitten in der Nacht aufgewacht, weil meine zweite Frage nachdem, dass ich wusste, ich muss diesen Schmerz verarbeiten, war: Gott, wo soll ich denn jetzt hin? Wo soll ich jetzt hin? Ich war aus Australien weg, da hatte ich die 5 Jahre davor gelebt und ich wusste, die Zeit ist zu Ende. Ich dachte, Vietnam wird's. Und Deutschland war für mich komplett klar, dass ich da nicht hingehen werde. Und dann hat Gott zu mir gesagt: Dana, es ist Zeit, erstmal nach Hause zu gehen. Und ich saß dort, ich lag in diesem Bett und alles in mir hat sich so dagegen gewehrt, aber ich wusste in meinem Herzen, es ist die richtige Entscheidung. Und es war so krass, weil ich dann hier hingekommen bin. Ich war noch einen Monat bei meinem Papa und dann bin ich bei uns in der Church gelandet. Und wie sich dieser Weg gestaltet hat, war so besonders, aber das war so ein Moment, wo ich wusste, es ist jetzt dran, einfach das zu machen, was Gott mir gesagt hat. Und da hat er so klar zu mir gesprochen. Ja.
Boah, übelst krass. Wann gab es in deinem Leben den Zeitpunkt, dass du entschieden hast, jetzt ist es Zeit, Pastorin zu werden?
Das ist auch eine spannende Frage. Ich bin so Schultyp, ich bin in allen Fächern ganz gut, habe in jeder Fachregion so ein Fach, in dem ich sehr gut war, aber ich war jetzt nicht so nur Sprachen oder nur Naturwissenschaften oder nur ästhetisch, sondern es war eigentlich alles so ganz okay und es war schon gut, aber ich war in allem gut. Und dann saß ich da und da, ja, Streber haben die eingeblendet, danke Karl. Gut, wenn man Spaß bei der Production-Arbeit hat. Liebe Grüße nach da hinten. war ich wirklich, wir müssen es ja nicht verheimlichen. Genau. Und trotzdem wusste ich nicht so genau nach dem Abi, was mache ich jetzt. Aber ich wollte unbedingt ins Ausland und dann bin ich nach Australien gegangen und dachte eigentlich, ich gehe ein Jahr dahin. Warst du auch ein Streber? Ja, siehst du. Das ist gar nicht überraschend. Genau, aber ich habe dann entschieden, ich möchte ein Jahr ins Ausland gehen und bin nach Australien geflogen. Es war richtig cool und war da bei Hillsong. Und ich dachte, ich bleibe ein Jahr. Und ziemlich schnell in dieser Zeit hat Gott angefangen, mit mir über Ortsgemeinde zu reden. Und das war eigentlich, bevor ich überhaupt entschieden habe, Pastorin zu werden, weil mir so bewusst geworden ist dort, dass Jesus entschieden hat, ich möchte durch Kirche und durch Gemeinde die Welt verändern. Und das ist, was er sich ausgesucht hat. Er hat sich nichts anderes ausgesucht. So, Gott hätte auch sagen können, ich spreche einfach zu allen Menschen persönlich und dann ändert sich das schon. Seht jetzt die Fotos. Ja. Und das hat er aber nicht gemacht, sondern er hat gesagt, ich möchte meine Gemeinde bauen. Und ich habe dort eine Kirche erlebt, die so einen Einfluss in der Stadt hatte. Und das war krass. Also wenn ich bei Starbucks, wo ich nebenbei gearbeitet habe, wie auch viele Pastoren dieses Hauses, zum Beispiel René, wenn ich da erzählt habe, dass ich bei Hillsong in der Church College mache, wussten alle, wovon ich rede. Alle wussten, wovon ich rede. Jeder kannte diese Kirche, manche aus den Medien, aber viele auch, weil die Kirche einfach Einfluss in der Stadt hatte. Und ich glaube, Jesus hat dort so sehr mein Herz dafür gebrochen, in Kirche zu investieren und zu sagen, das wird der Weg sein, wie er diese Welt verändern möchte. Und dann war der Weg zur Pastorin noch ein bisschen weiter, weil ich mich ziemlich dagegen gewehrt habe und alle möglichen Gründe hatte, warum ich das nicht werden sollte. Und dann gab es einen Moment bei Starbucks, ich musste immer, als ich angefangen habe, musste ich wirklich immer freitags und samstagabends bis nachts um 2 arbeiten. Und die letzte Stunde war Bodenwischen. Richtig toll. Am schlimmsten war, wenn man oben eingeteilt wurde, weil da waren auch noch die Toiletten dabei. So, an dem Abend war ich für das obere Geschoss zuständig. Ich hatte überhaupt keinen Bock. Ich habe übelst mit mir gerungen, was für mich so als nächstes dran ist. Bleibe ich noch ein Jahr, gehe ich wieder nach Deutschland zurück, was mache ich dann in Deutschland und so weiter. Und dann hatte ich einen Moment, wo Gott, das war auch nochmal so ein Moment, wo ich das Gefühl hatte, Gott sagt zu mir, ich bin auf der Damentoilette und habe den Boden noch nicht gewäscht. Und hatte das Gefühl, Gott sagt zu mir, Dana, geh auf die Knie. Und ich war so, no, auf gar keinen, ich werde in meinem Leben nicht, werde ich das machen. In meinem Leben nicht werde ich das machen. Und ich war so ich war auch müde, ich war super sauer und habe einfach gedacht, nee, das wäre auf keinen Fall. Aber das war so stark in mir, dass ich irgendwann meine Schürze ausgezogen habe, weil ich dachte, wenigstens die Schürze. Dann habe ich die Schürze auf den Fußboden gelegt und mich hingekniet und hatte, und dann hat Gott zu mir gesagt, Dana, du weißt, dass ich dich zum Ministry berufen habe. Warum rennst du immer noch davor weg? Und ich saß dort auf diesem Boden und ich wusste, okay Gott, so, ich habe so viele Gründe davor, warum ich es nicht machen würde, aber wenn du das auf mein Leben gelegt hast, dann möchte ich das machen. Und dann habe ich entschieden, okay, ich bleibe noch ein paar Jahre da, ich habe dann meinen Bachelor in Theologie dort noch gemacht und trotzdem gab es so viele Runden mit mir. Ich glaube, eine Geschichte, die noch cool ist, was die Church angeht, die erzähle ich noch kurz, oder? Ja. Ich bin dann zurück nach Deutschland gekommen, nach dieser Vietnamkiste. Und eine Sache, die ich zu Gott gesagt habe, ist, das mit Kirche ist jetzt rum, weil ich wäre ja als Missionarin nach Vietnam gegangen. Jetzt sitze ich hier in Deutschland. Das werde ich auf jeden Fall nicht machen. Und habe dann überlegt, Lehramt zu studieren. Ich hatte mich schon auf einen Master beworben. Und dann habe ich mich noch in der Immobilienfirma an der Rezeption beworben und habe alle möglichen Sachen versucht, um aus dieser Nummer rauszukommen. Und ich erzähle die Story total gerne, weil das für mich so wertvoll war. Dann war ich in der Church und es war so ungefähr diese Zeit, also ich bin Ende März zurückgekommen. Und wir hatten eine Predigtserie, die hieß Lieben wie Jesus. Vielleicht gibt es manche von euch, die schon da waren vor 6 Jahren und sich daran noch erinnern. Und es ging in einer Predigt um Vergebung und das war natürlich ein Riesenthema für mich. Ich habe eigentlich die ganze Predigt nur geheult und bin schon früher ins Foyer rausgegangen. Und dann ist im Foyer ist René auf mich zugekommen und du warst ziemlich excited, glaube ich. Also es war eher so, hey Dana, richtig cool, dich kennenzulernen, bla bla bla, ich habe gehört, du warst bei Hillsong und so weiter. Und in diesem Redeschwall hat René gemerkt, so scheiße, der geht's eigentlich gerade nicht so gut. Und dann standen wir aber hinten im Foyer und ich wusste, okay, ich fühle mich hier in der Church wohl und ich habe dann einfach erzählt, was in meinem Leben so los war. Und ich weiß noch, dass du mich angeguckt hast und gesagt hast, Dana, es tut mir von Herzen leid, dass dir das passiert ist. Und das war für mich so wertvoll. Und dann hast du mich gefragt, ob du für mich beten darfst. Und ich habe gesagt, ja klar, natürlich. Und ohne zu wissen, was mein Kampf gerade war, hat René mich danach angeguckt und gesagt, Dana, ich weiß, das ist komisch, dir das jetzt zu sagen, weil du Theologie studiert hast, aber ich habe das Gefühl, dass Gott möchte, dass du den Ministry nicht aufgibst. Und ich habe das in dem Moment gar nicht so krass gemerkt, aber ich bin da rausgegangen und ich wusste, okay, ich kann jetzt entscheiden, das wegzuschmeißen, weil so viele Sachen nicht so funktioniert haben, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber was ist, wenn Gott diese Berufung nicht weggenommen hat, nur weil mein Plan nicht funktioniert hat? Und dann hat René zu mir gesagt, das war auch noch richtig cool, wenn du irgendwann Verantwortung übernehmen möchtest, dann komm gerne auf mich zu, aber du darfst auch erstmal einfach sein und heil werden. Und dann habe ich mir ein paar Monate genommen und dann saßen wir irgendwann zusammen am Tisch, aber ich glaube, das waren lauter so Punkte, wo ich eher gebraucht habe, als Gott mich gerufen hatte, dann immer noch mal wieder zu hören, wirf's nicht weg. Weil das genau das Ding ist, was ich auf dein Leben gelegt habe. Und es ändert sich nicht. Und ich glaube, das war auch was, wo Gott immer wieder zu mir gesagt hat, Dana, deine Berufung hat keine Bedingung. Sie hat auch nicht die Bedingung, dass du verheiratet bist mit jemandem, der auch Pastor sein möchte, sondern ich habe dich dazu berufen, Pastorin zu sein. Und das war mein Weg. Ja. Und jetzt habe ich einen Pastorinnen-Ehemann. Das ist sehr gut.
So cool. Was auf Toiletten bei Starbucks alles anfangen kann.
Ja.
Und jetzt kommen wir mal zu ein paar Fragen. Die sind nicht ganz so theologisch, aber ich denke, den einen oder anderen interessiert es auch sehr.
Sind das jetzt die du dir ausgedacht hast?
Deswegen weiß ich nicht. Liebe Dana, wie hast du Pascal kennengelernt und was magst du an ihm besonders? Pascal zu hören.
Wo habe ich Pascal kennengelernt? Im Gasterlebnisteam bei Sie Leipzig habe ich den kennengelernt. Ist ein sehr gutes Team. Und oh, ich kann mich, es gibt eine lustige Geschichte, ja, da waren wir in Slowenien, das war auch sehr schön, aber es gibt eine sehr lustige Geschichte, weil meine Schwester schon in der Church war, war die bei Paki auf dem Geburtstag eingeladen und ich war gerade frisch zurück, ich kannte noch niemanden, also hat sie gefragt, ob ich mitkommen kann. Und dann war ich bei seinem Geburtstag, das ist eine schöne Geschichte, ne? Freust dich jetzt richtig, dass ich das erzähle. Und dann habe ich habe mir richtig Mühe gegeben und habe einen richtig schönen Blaubeer-Käsekuchen gebacken. Der war richtig geil. Und ich laufe rein und sage herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, halte den Käsekuchen hin und sage, dass ich den gebacken habe. Und Paki sagt, ich kann keine Eier essen, kannst du den in die Küche stellen? Das war unsere erste so richtige kurze Konversation und ich fand ihn richtig blöd, weil ich dachte so, wie kann man so dumm sein? Ich habe diesen Kuchen gebacken und mir so viel Mühe gegeben und dann war es so, ja, ich kann keine Einlage, sind Stellen in die Küche. Genau, und dann sind wir... Doch, du warst schon ziemlich platt.
Hier gibt es noch Konfliktpotenzial über den Ausgang
ja,
der Geschichte.
Ihr könnt nachher uns beide fragen, wie es war. Genau, aber... Auf jeden Fall sind wir in der Phase dann echt gute Freunde geworden und das war für mich, also für mich war in dieser Zeit völlig klar, ich wollte erstmal keine neue Wohnung, keinen neuen Job und auf keinen Fall eine neue Beziehung und habe mir da auch echt Zeit genommen und das war, glaube ich, sehr, sehr gut. Aber wir sind einfach gute Freunde geworden und waren immer wieder zusammen in der Church mit der Hallenser Gang unterwegs, sind manchmal mit dem Fahrrad von Leipzig zurück nach Halle zusammengefahren mit den ganzen Leuten und dann gab es irgendwann, das haben wir zweimal gemacht mit dem Fahrrad. Das war richtig cool. Und dann haben wir angefangen, uns besser kennenzulernen. Dann gab es noch einen Moment, wo ich hart gefriendzoned wurde. Das ist auch richtig. Genau. Nee, aber das Coole war, dass ich in dem Moment für mich war klar, okay, ich werde keine emotionale Pseudo-Freundin sein. Und dann habe ich das Paki auch ungefähr genauso gesagt. Und dann hat er gemerkt, ich finde die eigentlich doch ziemlich cool. So war es, ne? Ja. Genau, und dann sind wir, also hat es noch ungefähr 3 Monate gedauert, wo ich dachte, was um alles der Welt ist denn los mit ihm? So, der verhält sich so komisch, obwohl er mir so klar gesagt hat, dass wir für ihn nur Freunde sind. Und dann gab es einen Abend nach dem Vision Sunday, wo wir dann uns nochmal zusammengesetzt haben und Paki mir gesagt hat, dass er mich eigentlich doch ganz toll findet. Das ist ungefähr 5 Jahre her. Genau, und dann sind wir zusammengekommen und haben 3 Jahre später geheiratet. Das ist krass, wir sind schon fast 2 Jahre verheiratet. Und was ich an Paki wirklich mega liebe, ja, guck mal, das ist unsere Hochzeit. Ja. Genau. Aber was ich an Paki mega schätze, ich fand, es gab letztens einen Moment nach der Predigt in Leipzig, wo eine Person aus Leipzig der hat hinter der Bühne Ratz und Wasser geheult wegen dieser Vergebungspredigt. Und Paki kam dann nach hinten nach der Predigt, hat einfach mich kurz in den Arm genommen und gesagt, so Dana, ich bin voll stolz auf dich, du hast es mega gut gemacht und mich einfach kurz gefeiert. Und diese Person hat ihn dann angeguckt und gesagt, irgendwann will ich mal so ein Ehemann sein wie du, der einfach seine Frau so supportet. Und ich glaube, das war für mich nochmal ein richtig krasser Moment, weil das wirklich so besonders ist. So, ich könnte nicht das machen, was ich mache, wenn du mich nicht immer wieder dafür freistellen würdest, auch mit dabei sein würdest. Ich glaube, wenn Paki hier ist, ist es immer cool. Ich liebe, dass du Menschen so sehr liebst und dass du klar für das bist, was Jesus auf dein Leben gelegt hat. Und da bin ich einfach so gerne mit dabei und freue mich darauf zu sehen, was noch kommt. Ja.
So, liebe Dana, jetzt bereite ich dich mal drauf vor, weil jetzt kommen nämlich meine ausgedachten Fragen.
Jetzt kommen deine Fragen.
Ich habe ein bisschen Angst, ob ich morgen dann im Meeting einen Anruf bekomme, aber ansonsten bin ich mal ganz mutig.
Ich bin ja dann morgen im Urlaub, das heißt, erst eine Woche.
Okay, ich habe eine Woche Zeit. Dana, was ist das Peinlichste, was dir je im Leben passiert ist?
Tatsächlich sind mir noch nicht so viele peinliche Sachen passiert, aber wir hatten letztens eine Situation mit dem Leitungsteam, die war sehr unangenehm. Wir waren abends essen. Und Deborah hat in dieser Bar dreimal ihr Nudelgericht zurückgehen lassen, weil es völlig versalzen war. Und dann saßen wir noch draußen und ich habe irgendwann zu ihr gesagt, dann kam halt der vierte Teller und dann habe ich laut zu ihr gesagt, Deborah, ich würde es wirklich gut finden, wenn du jetzt nochmal reingehst und den zurückgibst. Und in dem Moment sind die Kellnerinnen hinter mir hergelaufen und die eine hat, ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat, aber sie hat irgendeinen richtig blöden Kommentar gemacht und das war mir ultra unangenehm. Ja.
Das glaube ich.
Also eher so zum falschen Moment Sachen sagen, die man da besser nicht sagen sollte, ist, glaube ich, mein Ding.
Ja. Was ist der größte Unterschied zwischen Pascal und dir?
Was würdest du sagen? Keine Ahnung. Es gibt verschiedene Sachen. Ich glaube, eine Sache, die ich sehr spannend finde immer wieder, ist, bevor ein großes Ereignis passiert, bin ich eher der Typ, der alles vorher durchdacht, durchreflektiert, durchgearbeitet und auch betrauert, was auch immer hat. Und wenn ich dann drinne bin, dann bin ich drin und dann geht's für mich nur noch vorwärts. Paki funktioniert genau andersrum, was sehr herausfordernd ist, weil der erst, wenn wir in der Situation sind, merkt, dass das eigentlich doch nicht so geil ist, wie er sich das gedacht hat, es dann grundsätzlich eher kacke findet und dann arbeitet er das Ganze durch, während ich eigentlich schon fertig damit bin. Ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Das war am Anfang vor allem super spannend. So bei Sachen wie, ich bin eine Woche, keine Ahnung, wir sind mit dem Leitungsteam 3 Tage in Bremen. Ich denke dann davor so, oh sad, dann sehen wir uns 3 Tage nicht, dann bin ich weg und dann genieße ich Bremen. Und dann denkt Paki so, oh, ich vermisse meine Frau die ganze Zeit. Ungefähr so. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied, der sehr groß ist. Sonst ist noch ein Unterschied, dass... Hä? Nee, ich sag noch einen zweiten. Sehr gut, ihr wollt uns ja ein bisschen kennenlernen. Dass Paki sehr ehrlich ist. Und das ist für mich mega wichtig, weil ich vom Typ her manchmal so sein kann, dass ich mir Dinge schön reden kann und auch noch schöner, als sie eigentlich sind. Und manchmal auch nicht schaffe, mit mir selbst ehrlich zu sein. Und das ist für mich eine mega gute Ergänzung, jemand zu haben, der mir manchmal auf eine auch sehr deutliche Art und Weise sagt, was ich hören muss. Und dafür bin ich sehr dankbar. Manchmal auch nicht im Moment, aber 3 Stunden später dann schon. Genau.
Wir kommen schon zur letzten Frage und machen jetzt einen thematischen Übergang zu deinem Input. Was bedeutet das Jahresmotto Sehnsucht nach mehr für dich persönlich?
Na, das ist eine sehr gute Frage. Sehnsucht nach mehr, ich liebe dieses Jahresmotto, weil ich glaube, dass so viel Potenzial da drin steckt. Und ich habe mir für mich selber bedeutet es, glaube ich, dass ich mir für dieses Jahr total wünsche, Jesus wieder tiefer im Alltag zu begegnen. Und das habe ich zum Beispiel, ich war letztes Jahr Ende November 3 Tage im Kloster und es war eine ganz andere Art, Gott zu begegnen, als ich das sonst in der Church mache. Aber Gott hat da in so vielen Momenten so tief zu mir gesprochen und ich wünsche mir, glaube ich, für mich persönlich mehr solche Momente. Mir fällt Stille unfassbar schwer. Ich habe eigentlich immer irgendwas zu tun und wusel irgendwo durch die Gegend. Aber das habe ich mir vorgenommen, einfach eine Sehnsucht danach zu haben in Momenten, wo ich ruhig werde, dass Gott von ganzem Herzen zu mir spricht und mir Sachen sagt, die ich nicht wüsste, wenn ich einfach weiterrennen würde. Das wünsche ich mir für mich persönlich und für Dresden und als Pastorin wünsche ich mir, dass wir als Standort eine Sehnsucht danach haben, diese Stadt zu verändern. Weil ich glaube, dass es möglich ist. Hier sitzen so viele Leute, die Jesus in ihrem Herzen haben. Und ich habe Bock darauf zu sehen, dass Menschen dazukommen, die noch nie von Gott gehört haben. Die keine Ahnung haben, wer er ist. Keine Ahnung haben, dass sie geliebt sind. Und die durch diese Türen laufen und erleben, es gibt einen Gott, der sie liebt und sie sieht. Und deren Leben dadurch 180 Grad, was auch immer, gedreht wird und sie es erleben dadurch, dass du eine Sehnsucht nach ihm in deinem Herzen hast. Das würde ich mir für Dresden wünschen. Und was ich mir noch wünsche, das erzähle ich euch jetzt in der nächsten Viertelstunde Predigt. Danke, Fabian.
Danke dir.
Richtig geil. Es geht um eine Situation, in der Jesus unterwegs ist. Und zwar ist er mit seinen Jüngern unterwegs. Er ist auf die andere Seite des Sees gefahren und da hat sich eine riesige Volksmenge versammelt. Und dann passiert Folgendes. Ein Mann aus der Synagoge, der Jairus heißt, kommt auf ihn zu und sagt, Jesus, du musst ganz schnell kommen. Meine Tochter liegt im Sterben. Das ist die Situation, in der Jesus ist. Und dann passiert Folgendes. Jesus geht mit Jairus mit und diese ganze Menge läuft ihm hinterher. Also so ein bisschen so, wie wenn ich jetzt anfangen würde, hier rauszulaufen und ihr steht alle auf und wir laufen zusammen durch Dresden. Wer kann sich das vorstellen? Ja. Das machen wir jetzt nicht, aber ungefähr so. Die latschen also alle Jesus hinterher, der zum Haus von Jairus geht. Und dann passiert Folgendes, und wir sind in Markus Kapitel 5, Vers 25. Und da steht, unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an Blutungen litt. Seit 12 Jahren. Und das Krasse ist, wir denken jetzt vielleicht, okay, keine Ahnung, was das bedeutet. Das hat für sie bedeutet, dass sie von allem ausgeschlossen war. Dass sie nicht Teil der Gesellschaft sein konnte. Dass sie nicht in den Tempel durfte. Sie hätte nicht am Sonntag in den Gottesdienst kommen dürfen. Vielleicht wurde sie sogar von ihrer Familie verstoßen. Und diese Frau war unfassbar einsam. Und ich glaube, sie hat sich nach Veränderung gesehnt. Und deshalb habe ich diese Geschichte ausgesucht, weil ich glaube, es gibt wenige Geschichten in der Bibel, die so klar machen, wie sehr diese Frau wollte, dass sich in ihrem Leben was verändert. Und hier steht dann, sie hatte bei vielen Ärzten viel durchgemacht und alles dafür gegeben, was sie besaß. Aber es hatte nichts genützt, die Blutungen waren nur noch schlimmer geworden. Sie hat also schon alles versucht, ist zu sämtlichen Ärzten gerannt. Und vielleicht findest du dich in der Situation wieder, dass du denkst, oh, das geht mir auch so. Ich habe auch so eine Sache in meinem Leben, da bin ich schon zu so vielen Ärzten gegangen oder die bearbeite ich schon so lange und ich wünsche mir, dass Veränderung dort reinkommt. Und dann geht's weiter und da steht, die Frau hatte von Jesus gehört. Das finde ich einen richtig coolen kurzen Satz, weil wenn sie von Jesus gehört hatte, muss irgendwer anders über Jesus geredet haben. Irgendwer hat von Jesus erzählt und es muss dafür gesorgt haben, dass diese Frau dachte, wenn ich zu diesem Jesus komme, habe ich eine Möglichkeit, dass sich mein Leben verändert. Und ihr müsst euch vorstellen, die ist seit 12 Jahren, wahrscheinlich ist die jede 3 Wochen zum nächsten Arzttermin gegangen und es hat sich nichts geändert. Und das, was diese Person über Jesus gesagt hat, muss dafür gesorgt haben, dass sie dachte, das ist meine letzte Chance. Und wenn ich zu diesem Jesus komme, dann wird sich in meinem Leben alles verändern. Und deshalb macht sie Folgendes, sie drängte sich in der Volksmenge von hinten an ihn heran und berührte seinen Mantel. Denn sie sagte sich, wenn ich nur seinen Mantel berühre, werde ich gesund. Wenn ich nur seinen Mantel berühre, werde ich gesund. Im selben Augenblick hörte die Blutung auf. Sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Jesus merkte sofort, dass Kraft von ihm ausgegangen war. Er drehte sich in der Volksmenge um und fragte, wer hat meinen Mantel berührt? Seine Jünger antworteten, ich liebe die Jünger, du siehst doch, wie die Volksmenge sich um dich drängt. Und da fragst du, wer hat mich berührt? Ist also, wenn wir haben das Bild, wir laufen durch Dresden mit dieser Masse, die Chance ist relativ groß, dass irgendwen anders berührt, wenn wir durch enge Straßen gehen. Doch Jesus blickte sich um zu sehen, wer ihn berührt hatte. Aber die Frau fürchtete sich und zitterte. Sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie trat vor, warf sich vor ihm nieder und erzählte ihm alles. Er aber sagte zu ihr, Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden, du bist endgültig von deinem Leiden befreit. Ich finde diese Geschichte so unfassbar inspirierend, weil diese Frau so eine krasse Sehnsucht danach hatte, Jesus zu begegnen, weil sie wusste, er würde ihr Leben verändern. Und deshalb habe ich für die nächste Phase hier in Dresden 3 Punkte mitgebracht, die wir von dieser Frau lernen können. Und ich wünsche mir, dass sie nicht nur für dich persönlich sind, sondern dass sie wirklich auch für diese Stadt sind. Und dass wir sagen, ich habe eine Sehnsucht danach, dass wir das in Dresden erleben. Und der erste Punkt ist eine Sehnsucht nach mehr Heilung. Eine Sehnsucht nach mehr Heilung. Ich habe euch das schon gesagt, die Frau war 12 Jahre lang krank. Sie hatte alles gegeben, alles versucht, zu allen Ärzten, die es gab, gerannt, war vielleicht frustriert davon, dass es nicht geklappt hat. Ich glaube, das war super frustrierend. Wenn du 12 Jahre zu verschiedenen Ärzten hinmarschierst, um irgendeine Lösung für dein Problem zu finden und nach 12 Jahren hast du immer noch keine, ist wahrscheinlich dein Problem nicht nur, dass du immer noch krank bist, sondern auch, dass du Frust in dir hast. Und ich frag's, warum sich hier noch nichts geändert hat. Und dir so wünscht, dass sich was ändern würde. Und es hat für sie eben nicht nur bedeutet, dass sie krank war, sondern sie war von allem ausgeschlossen. Stell dir mal vor, wahrscheinlich hat sie vor den Toren der Stadt irgendwo alleine gelebt. Und sie durfte niemandem begegnen, weil jedem, dem sie begegnet ist, den hätte sie unrein gemacht mit dieser Krankheit. Und das können wir uns heute nicht mehr so vorstellen, aber damals war das mega wichtig. rein und unrein waren so die zwei Kategorien, in die man aufgeteilt hat. Und sie war unrein, sie durfte niemand anderen berühren. Stell dir mal vor, du hättest seit 12 Jahren keinen Körperkontakt zu irgendeiner Person gehabt. Ich glaube, die Frau hat sich so danach gesehnt, dass sich was in ihrem Leben verändert und dass sie geheilt wird. Und ich möchte dich heute fragen, vielleicht sitzt du hier und du denkst, vielleicht hast du eine Krankheit, wo du denkst, die schließt dich jetzt nicht vom ganzen gesellschaftlichen Leben aus, aber sie hindert dich. Und du wünschst dir, mehr Teil sein zu können. Vielleicht würdest du dir wünschen, du könntest nachher beim Abbau mithelfen, aber es funktioniert nicht, weil vielleicht dein Rücken kaputt ist oder dein Arm nicht so richtig funktioniert und du wünschst dir eine Veränderung von Jesus. Weil vielleicht ist es auch keine Krankheit, sondern vielleicht ist es was, was dich schon jahrelang frustet. Und was sich einfach Stück für Stück wie ein Fass aufgefüllt hat. Und ich hatte die ganze Woche schon das Gefühl, dass hier Leute sitzen und du hast so ein Wasserfass neben dir stehen. Wir hatten immer so eine grüne Wassertonne, wo Regenwasser reingelaufen ist im Garten. Und dein Fass ist immer weiter voll geworden. Weil irgendwelche Sachen passiert sind, vielleicht auch hier in der Church, vielleicht in deinem Arbeitsumfeld, vielleicht in deiner Familie, die immer wieder oben drauf gekommen sind. Und es war noch eine Sache und noch eine Sache und noch eine Sache. Und dein Fass ist so voll. Und jedes Mal, wenn noch eine Kleinigkeit passiert, dann läuft es über. Und vielleicht ist es Schmerz, der überläuft, vielleicht ist es Ärger, der überläuft. Aber ich habe das Gefühl, dass Jesus heute zu dir sagt, es ist dran, dein Fass zu leeren. Und es ist dran zu sagen, Jesus, ich erwarte von dir und ich habe Glauben und ich sehne mich danach, dass du das änderst in meinem Leben. Weil Heilung ist nicht nur eine körperliche Sache, sondern ich glaube, dass Jesus auch auf dem Herzen hat, uns seelisch und geistlich wiederherzustellen. Und ich wünsche mir, dass wir das heute erleben. Dass du das erlebst, wenn du Teil von dieser Kirche bist, dass immer wieder du zu Jesus kommen darfst und sagen kannst, da habe ich Verletzung erlebt, Jesus, und ich leg's vor dir ab, weil ich Sehnsucht danach habe, heil zu sein. Und es nicht nur einmal zu tun, sondern manchmal müssen wir es immer wieder tun. Ich habe Sachen in meinem Leben, da merke ich, ich muss den Schmerz immer mal wieder bei Jesus ablegen. Und es ist wie, dass ich einen Eimer nehme und den Eimer aus dem Fass rausnehme und sage, Jesus, das lege ich dir hin. Weil ich möchte nicht, dass jedes Zeug, was da oben rauffällt, für neuen Schmerz bei mir sorgt. Und deshalb sehne ich mich danach. Und ich wünsche mir, dass wir uns als Kirche danach sehen, dass wir mehr Heilung in diesem Standort erleben. Ich wünsche mir, dass Leute hier reinlaufen, die so kaputt sind und die keinen anderen Ort haben, aber dass sie hier reingehen und erleben, dass sie wiederhergestellt werden. Und dass sie sagen, ich muss in diese Kirche kommen, weil es dort Jesus gibt. Und wenn ich den berühre, wenn ich nur einen Augenblick in seiner Gegenwart habe, dann wird er mich wiederherstellen können. Und ich möchte dich dazu einladen, ich werde das nachher auch noch im Ministry-Moment machen, aber vielleicht sprichst du dich jetzt schon an, wenn du das Gefühl hast, mein Fass ist so voll und ich sollte es dringend mal lernen, dass du es heute tust. Und dass du sagst, Jesus, da sind vielleicht Sachen, die schmerzhaft waren. Und ich sage euch ganz ehrlich, vielleicht werden noch ein paar dazukommen, weil ich werde es nicht perfekt machen. Ich bin nicht die Person, die übernimmt und die Sachen alle hinkriegt, die vielleicht David an manchen Stellen nicht geschafft hat, sondern ich habe meine eigenen Baustellen. Und ich werde Fehler machen und ich brauche, dass ihr bereit seid zu sagen, ich lasse meinen Fass immer wieder leer laufen und ich bin bereit, auf dich zuzugehen, Dana, wenn hier irgendwas schief läuft und dir zu sagen, wir müssen darüber sprechen und wir können uns dann Vergebung aussprechen. Und ich glaube, dass das wichtig sein wird in der nächsten Phase, wie wir miteinander umgehen. Und das ist der zweite Punkt. Ich wünsche mir eine Sehnsucht nach mehr Nähe. Eine Sehnsucht nach mehr Nähe. Die Frau hätte nicht da sein sollen, wo sie war. Eigentlich war für sie komplett verboten, ja, jetzt fassen sich schon Leute in der ersten Reihe an, schön. Super. Na, Fabi, fühlst du dich noch wohl da? Nee, okay, kannst dich auch umsetzen, ist schon okay. Aber ich glaube, diese Frau hatte so eine Sehnsucht danach, Nähe zu Jesus zu haben und auch Nähe zu Menschen zu haben, dass sie an einen Ort gegangen ist, wo sie nicht hätte sein sollen, dass sie dort war, hat dafür gesorgt, dass alle Menschen um sie herum, die sie berührt haben, unrein geworden sind. Und dieses Risiko hat sie in Kauf genommen, weil ihre Sehnsucht so groß war, Nähe wiederherzustellen. Bist du bereit zu riskieren, um Jesus zu begegnen? Und ich glaube, manchmal ist unser Problem schon zu sagen, ich komme hier sonntagmorgens in Gottesdienst. Aber diese Frau hat alles gegeben. Die hat riskiert, richtig hart auf die Fresse zu kriegen, weil sie Jesus begegnen wollte. Und der Gottesdienst ist nicht der einzige Ort, wo du Jesus begegnen kannst, aber ich glaube, es ist ein sehr guter Ort. Und ich möchte dich einladen, wenn du dich danach sehnst, mehr Nähe zu haben in deiner Beziehung mit Gott, vielleicht in der Beziehung mit den Menschen um dich herum, dann sei da und streck dich danach aus. die Nähe zu Jesus, dass sie Jesus angefasst hat, seinen Mantel berührt hat und er sie geheilt hat, hat für sie bedeutet, dass sie wieder Teil von Gemeinschaft sein konnte. Es gibt eine Sache, die Nähe so sehr verhindert wie nichts anderes. Und es war mir wichtig, die Sache heute direkt anzusprechen, weil ich glaube, eine Sache, die Nähe so sehr verhindert wie nichts anderes, ist Misstrauen. Ist, wenn wir hier reinlaufen und sagen, oh, ich weiß nicht, ob die Person wirklich mein Bestes im Sinn hat. Und ich wünsche mir eigentlich eine tiefe, ehrliche Beziehung, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Und ich glaube, Misstrauen wird meistens gesehen, wenn wir mehr übereinander als miteinander reden. Und ich möchte euch heute Morgen dazu ermutigen und auch herausfordern, dass wir einen Standort werden, wo wir miteinander reden und nicht übereinander. Und ich lade euch auch dazu ein, wenn ihr eine Herausforderung mit mir habt, und ich weiß, egal, wenn du jetzt heute zum ersten Mal da bist, ist dir völlig egal, wer ich bin, weil wenn du schon seit Jahren Teil von Siehe Dresden bist, dann ist vielleicht die letzte Phase für dich echt herausfordernd gewesen. Und das ist okay. Aber ich wünsche mir, dass du dann den Mut hast zu sagen, Dana, ich komme auf dich zu und ich sag dir die Sachen, die für mich schmerzhaft sind. Ich bin bereit, auf dich zuzukommen, wenn mich was verletzt hat. Und ich werde euch wahrscheinlich verletzen, ich sag's euch ganz ehrlich, weil ich auch nur ein Mensch bin. Kommt bitte auf mich zu und lasst uns miteinander reden und nicht übereinander, weil das ist das, was Misstrauen am meisten fördert. Und ich wünsche mir... Ich wünsche mir, dass wir ein Standort sind, der einander vertraut. Wo ihr wisst, wenn ihr Sonntagmorgen hier reinlauft, die Leute, die hier sitzen, die meinen es so gut mit mir. Und die sind meine Family und wir feuern uns gegenseitig an. Und ich habe euch ein Zitat mitgebracht von C.S. Lewis, weil ich das so liebe. Weil sich auf Beziehungen einzulassen immer bedeutet, Verletzung zu riskieren. Dass ich mich wieder darauf eingelassen habe, und ich sag's euch ganz ehrlich, nach dieser Trennung wollte alles in mir keine Beziehung haben. Ich habe zu meinem Papa damals gesagt, Papa, ich glaube, ich kann nie wieder jemandem vertrauen. Und ich habe riskiert, indem ich gesagt habe, okay, ich lass mich darauf ein und ich lass Paki in mein Leben. Und ich sag euch, es hat so viele Sachen in mir wiederhergestellt. Aber ich habe es riskiert. Ich habe riskiert zu sagen, vielleicht bedeutet es auch nochmal Verletzung. Und C.S. Lewis sagt in seinem Buch, das heißt The Four Loves auf Englisch, Liebe heißt immer verletzlich sein. Liebe irgendetwas und es wird dir bestimmt zu Herzen gehen oder gar das Herz brechen. Wenn du ganz sicher sein willst, dass deinem Herzen nichts zustößt, dann darfst du es nie verschenken. Nicht einmal an ein Tier. Umgib es sorgfältig mit Hobbys und kleinen Genüssen, meide alle Verwicklungen, verschließe es sicher im Schrein oder Sarg deiner Selbstsucht. Aber in diesem Schrein, sicher, dunkel, regungslos, luftlos, verändert es sich. Es bricht nicht, es wird unzerbrechlich, undurchdringlich, unerlösbar. Lieben heißt, verletzlich zu sein. Lieben heißt, verletzlich zu sein. Und Nähe zuzulassen bedeutet zu sagen, ich bin bereit, Verletzung zu riskieren. Aber wenn wir nicht bereit sind, wenn ich nicht bereit bin, auch die Teile von mir zu teilen, die vielleicht nicht sauber und aufgeräumt sind und zu riskieren, dass ihr vielleicht sagt, oh, das ist aber nicht so toll, keine Ahnung, dann haben wir auch nicht die Möglichkeit, eine tiefe Beziehung miteinander aufzubauen. Und das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, euch wirklich kennenzulernen. Ich wünsche mir, mit euch durch die Höhen und Tiefen im Leben gehen zu dürfen. Und das ist das, was ich an Pastorinsein so liebe, dass ich das darf. Und ich wünsche mir auch, dass ihr das miteinander erlebt, dass unsere Kleingruppen Orte sind, wo ihr Nähe erlebt und wo es nicht darum geht, Misstrauen zu sehen oder negativ übereinander zu reden, sondern ich wünsche mir, wenn ihr ein Problem mit jemandem habt, dann geht auf diese Person zu und sprecht es an, weil dann ist Vergebung möglich und dann ist Nähe wieder möglich. Und ich wünsche mir, dass dieser Standort irgendwann dafür bekannt ist, dass wir tiefe Beziehungen und Freundschaften miteinander haben und dass es Menschen sind, die miteinander durchs Leben gehen, durch dick und dünn. Und ich glaube, es wird eine Entscheidung von dir brauchen, zu sagen, ich wünsche mir mehr Nähe und ich bin bereit, mich deshalb verletzlich zu machen. Und mein letzter Punkt ist, ich wünsche mir eine Sehnsucht nach mehr Heilung, aber auch nach mehr Nähe. Und ich wünsche mir eine Sehnsucht nach mehr Jesus. Und der Satz, der mich so getroffen hat in dieser Geschichte, ist der Satz, wo Markus schreibt, die Frau hatte von Jesus gehört. Die Frau hatte von Jesus gehört. Und ich finde es so krass, weil es bedeutet, dass jemand von ihm geredet haben muss. Und auf eine Art und Weise, die bei der Frau dafür gesorgt hat, dass sie gesagt hat, ich muss dahin, den muss ich kennenlernen. Es gibt keinen anderen Ort. Und ich habe heute Morgen in der Visionszeit schon erzählt, ich dachte, ich muss so ein paar Sachen über Dresden rausfinden. Ich weiß noch nicht so viel über Dresden, wer für Stadtführungen bekannt ist, kann ich gerne mal mitnehmen. Aber in Dresden leben 572.240 Menschen. Es ist die 12. Stadt in Deutschland mittlerweile. Und es gibt so viele, die Jesus nicht kennen. Und ich wünsche mir, dass aus einer Sehnsucht nach Heilung und einer Sehnsucht nach Nähe in diesem Standort entsteht, dass wir eine Sehnsucht danach haben, dass mehr Menschen diesen Jesus kennenlernen. Weil die Sehnsucht nach Gott ist nicht dafür da, dass sie bei dir bleibt, sondern dass sie dich bewegt, dass andere genau dasselbe erleben können. Ich wünsche mir, dass dein Herz für deine Nachbarn bricht. Dass Jochen hat mir vorhin im Foyer erzählt, dass ihr so viele Leute auch um euch herum habt in dem neuen Dorf und Haus. Und ich liebe, dass ihr da Beziehungen baut. Das ist so unfassbar wertvoll. Und es gibt Leute in deinem Leben, die kennst nur du. Ich kenne sie nicht. Aber ich wünsche mir, dass deine Sehnsucht nach Gott, deine tiefe Sehnsucht danach, ihn zu erleben, dafür sorgt, dass du eine Sehnsucht danach hast, dass die Menschen in Dresden und in deinem Umfeld Jesus kennenlernen. Und dass vielleicht Menschen irgendwann hier sitzen und sagen, ich habe von Jesus gehört durch diese und diese Person, die Teil von diesem Standort ist. Vielleicht ist es jemand, den du zum Abendessen einlädst oder irgendein Kollege, der mit dir auf der Arbeit hockt. Und der herausgefordert ist in seinem Leben und es versucht vielleicht mit allen möglichen anderen Sachen zu füllen. Und du sagst, ich habe Jesus in meinem Leben. Und der hat mein Leben verändert und den größten Unterschied gemacht. Seal Church existiert, damit Menschen die eifernde Liebe und Freiheit Gottes erleben, annehmen und dadurch einen Unterschied in dieser Welt machen. Und ich wünsche mir, dass wir so eine Kirche sind, wo Menschen Gottes Liebe erleben, wo sie Freiheit erleben, wo sie hier reinlaufen und erleben, dass ihr Leben heiler wird, dass sie Freunde haben, wie sie vorher noch nie hatten, weil ihr euch für Vertrauen entscheidet und dafür verletzlich miteinander zu sein und Nähe zuzulassen. Vielleicht auch Dinge loszulassen heute an diesem Sonntag. Und ich wünsche mir, dass daraus entsteht, dass wir eine Kraft sind, die einen riesigen Unterschied in dieser Region macht. Wie gut wäre es, dass wenn Leute über Seal Dresden hören, dass sie denken, das sind Menschen, die meinen es so gut mit dieser Stadt und die machen einen positiven Unterschied überall, wo sie hingehen. Und das wünsche ich mir für dieses Jahr.